NDR Info. Redezeit.
Das ist Ihre Telefonnummer zum Mitreden. Am Mikrofon heute Abend ist Andreas Bormann. Na klar, wir müssen drüber reden. Die Nachrichtenlage ist klar. Angela Merkel verzichtet, tritt zurück und wir reden heute Abend über Angela Merkel und die CDU. Nach 18 Jahren, gestern nun eine kurze Rede zu einem langen Abschied. Den Parteivorsitz will sie aufgeben, Kanzlerin möchte sie bleiben, bis zum Ende der Legislaturperiode, wenn es nicht anders kommt. Und kaum hat die Kanzlerin gesprochen, stehen auch schon eifrige Nachfolger bereit und melden sich zu Wort. Lassen Sie uns über all das sprechen, über Angela Merkels langen Abschied, über die Frage, was nun in der CDU und was nun in der Großen Koalition. Und an Sie die Frage, haben Sie mit Merkels Rücktritt denn gerechnet, haben Sie diesen erwartet? 0800 441 777.
Erwartet habe ich es eigentlich nicht. Also so ihre Haltung in der letzten Zeit, hätte ich eher gedacht, dass sie nochmal Parteivorsitz übernimmt und die gleiche Schiene weitermacht, wie sie bisher gefahren hat.
Ich habe keine Ahnung, wer das sich zutrauen würde.
Für die CDU, ja, vielleicht noch der Altmaier.
Die Frau Kramp-Karrenbauer.
Diese Karrenbauer, wie die heißt, finde ich nicht gut.
Ich denke, Herr Spahn wird es versuchen.
Ich habe aber gleich gelesen, dass Friedrich Merz gehandelt wird, der ja von ihr schon vor Jahren ziemlich beiseite geschoben wurde.
Die Julia Glöckner? Ja, ich finde, man muss halt einfach denjenigen auch ein bisschen sympathisch finden. Und da finde ich, ist die Julia auch als ehemalige deutsche Weinkönigin, würde so spontan dann einfallen, so als Sympathieträgerin auch.
Wenn es jemanden gibt, der sich vielleicht hat profilieren können oder versucht zu profilieren und bisher noch nicht kaltgestellt worden ist, dann ist sicherlich die Frau von der Leyen als Verteidigungsministerin.
Also ich denke, dass sich einiges tut. Also große Koalition, denke ich, wird nicht mehr stattfinden.
Vanessa Klobes sammelte erste Stimmen zum Rücktritt von Angela Merkel. Sie hören in der Info die Redezeit und wir reden über den Abschied, über den Rückzug, wie man das nennen mag, von Angela Merkel. Den Parteivorsitz gibt sie ab, Kanzlerin möchte sie bleiben und Nachfolgerinnen und Nachfolger bringen sich bereits in Stellung. Was meinen Sie, was haben Sie gedacht nach diesen Schlagzeilen und wie ist Ihre Reaktion? 0800 441 777. Daniela Fates ist Chefkorrespondentin vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Guten Abend, Frau Fates.
Schönen guten Abend.
Frau Fates, würden Sie sagen, dass dieser Rückzug, wenn man ihn so nennen will, ein kluger, schlauer Schachzug war?
Ja, ich glaube, es war der letzte Zeitpunkt, an dem Merkel noch selbstbestimmt hat handeln können. Denn es hat sich ja über die letzten Monate und vor allem auch Wochen einiges aufgestaut gehabt in der CDU, also auch schon über die letzten Jahre, aber das hat einfach an Fahrt aufgenommen. Und man hat überall in den letzten Wochen, seit der bayerischen Landtagswahl vor 2 Wochen vor allem, gehört, die Leute, die offener als bisher, nicht offen vor dem Mikrofon, aber offener als bisher mit Journalisten gesprochen haben über die Zeit nach Merkel. Und es hätte nach diesem Wahlergebnis in Hessen, glaube ich, hätte sie sich nicht länger einer Debatte anderweitig verweigern können. Und sie hat dem Ganzen jetzt die Spitze genommen, indem sie einfach gesagt hat, na, ich gehe von selber, ihr braucht mich gar nicht bitten.
Spitze genommen, Professor Dr. Andreas Blätte ist Politikwissenschaftler an der Uni in Duisburg-Essen. Guten Abend, Herr Blätte.
Guten Abend.
Spitze genommen, hat Frau Fates gerade gesagt, ist Angela Merkel einer möglichen Demontage damit zuvorgekommen?
Mit Sicherheit, der Erosionsprozess ihrer Macht war ja längst eingetreten. Durch die schlechten Wahlergebnisse zuletzt bei den hessischen Landtagswahlen hätte sich das beschleunigt. Und sie hat das Momentum auf ihrer Seite gehabt. Gestern hat niemand damit gerechnet, dass sie den Weg freimachen würde für einen Wechsel am Parteivorsitz. Und sie hat praktisch aus freien Stücken die letzte Gelegenheit genutzt, um das selbstbestimmt einzuleiten. Dem würde ich ausdrücklich zustimmen.
Tobias Lohse ist Dritter in der Runde heute Abend. Er ist Vorsitzender der Jungen Union in Schleswig-Holstein. Guten Abend, Herr Lohse.
Guten Abend.
Herr Lohse, war das ein guter Tag für die CDU gestern?
Es war auf jeden Fall ein sehr aufregender Tag, mit dem viele, glaube ich, im Ablauf nicht so gerechnet haben.
Und Blas, ein guter Tag?
Na, es ist auf jeden Fall ein Tag der Erneuerung. Personelle Erneuerung ist ja schon vorher auch in der Bundestagsfraktion mit eingeleitet worden. Und dass dann der Tag irgendwann kommt, wo Angela Merkel sich auch aus der Politik zurückzieht, das war absehbar. Dass das nun gestern stattgefunden hat, wie gesagt, nicht. Ich glaube, für die CDU ist sehr gut und dann ist auch ein guter Tag, dass wir eine personelle Debatte nun haben mit sehr, sehr vielen spannenden Kandidaten.
Gut, über die Kandidaten und die Debatte reden wir noch. Uns hat geschrieben Anja Biel aus Hamburg. Sie schreibt, CSU-Chef Seehofer hat aus reinem Eigennutz die Arbeit der Großen Koalition in Berlin wieder und wieder sabotiert und Frau Merkel damit wenig Möglichkeiten gelassen, angemessen zu reagieren. Würden Sie sagen, Herr Blätte, dass ja um die Ecke gedacht Seehofer schuld ist daran, dass Frau Merkel gestern gesagt hat, sie macht's nicht mehr?
Er hat diesen Prozess sicherlich beschleunigt und es ist jetzt anders gekommen, als das vielleicht auch in München gedacht worden war, also seitens der CSU und durch Herrn Seehofer gedacht worden war. Es hatte ja so geschaut, oder viele hatten gemutmaßt, dass Horst Seehofer Angela Merkel gerne im Parteivorsitz beiseite räumen würde. Jetzt bringt sie ihn massiv unter Zugzwang. Also wann auch bei der CSU der Wechsel eintritt, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit.
Wir reden heute Abend über Angela Merkel, gibt den Parteivorsitz auf. Wir fragen, wie geht es weiter mit der CDU? Was sagen Sie zu den Nachfolgern, die sich ja schon hervorgetan haben? 0800 441 777. Angela Merkel hat gesagt, sie würde die Ämter in Würde verlassen. Herr Blätte, hat sie ihr Amt in Würde verlassen?
Meines Erachtens schon, weil der Gelegenheit sehr günstig gewählt war, praktisch aus freien Stücken die Übergabe des Amtes in die Wege zu leiten. Die offene Frage ist jetzt, was passiert, wenn Parteivorsitz und das Amt der Regierungschefin nicht mehr in einer Hand vereint sind. Als Parteivorsitzende hat sie ein großes Sanktionspotenzial, das sie jetzt nicht mehr hat. Also wird sie die CDU noch hinter ihrem Amt als Bundeskanzler vereinigen können? Die Frage ist offen und es kommt natürlich darauf an, welcher der Kandidatinnen oder Kandidaten letzten Endes erfolgreich ist. Mhm. Aber wir sollten auch keine allzu große Angst davor haben, was dann passieren mag. Wir waren in der letzten Zeit vielleicht auch überbedacht auf Stabilität in der Regierung. Die hatten wir jetzt über viele, viele Jahre. Wenn jetzt etwas mehr Bewegung im politischen System ist, dann kann das nur gut sein. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass es einen Koalitionswechsel in der laufenden Legislaturperiode gibt. Also, dass es irgendwann zu vorgezogenen Neuwahlen kommt, das ist gar nicht das einzige Szenario, an das man denken muss.
Gut, darüber reden wir später nochmal, was so passieren könnte, wenn. Frau Fartis, Sie sind Chefkorrespondentin des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Haben Sie in Berlin eigentlich irgendeine Stimme des Bedauerns gehört?
Naja, also das mischte sich so ein bisschen. Natürlich haben alle so ein bisschen bedauert, dass ihnen jetzt eine langjährige Chefin vom Feld geht. Es gibt ja schon auch nach wie vor sehr, sehr viele Merkel-Anhänger in der CDU. Das darf man nicht vergessen, auch wenn die Gegner mitunter lauter sind. Aber ich glaube, letztendlich hat man schon ein großes Aufatmen gehört. Denn diese Personaldebatte, die es ja gab, die hat die Partei schon sehr belastet. Und auch diese Aussicht, es war relativ klar, Merkel würde irgendwann gehen und alle haben sich bereit gehalten für den jeweiligen Zeitpunkt. Und diese Spannung, diese unglaubliche Spannung, unter der diese Partei gestanden hat, die hat sich jetzt ein Stück weit aufgelöst. Nicht ganz, denn es gibt ja noch die Frage, wer wird es denn jetzt? Es gibt auch die Frage, bleibt Merkel wirklich Kanzlerin? Das wird dann auch über die Frage entscheiden, ob es wirklich alles in Anmut und Würde geschieht, dieser Rückzug. Denn das kann auch schon noch sehr hässlich werden.
Was meinen Sie mit hässlich?
Naja, je nachdem, je nachdem, wie die Kanzlerschaft dann tatsächlich endet. Sie hatte gesagt, sie sei bereit, als Bundeskanzlerin noch weiterzumachen. Und dabei schon mitgedacht, offenbar, dass es auch sein kann, dass ihre Partei da gar nicht so dafür bereitsteht. Mhm. Je nachdem, welcher Parteivorsitzende ihr da zur Seite gestellt wird, könnte es sein, dass das wirklich auch noch sehr schwierig wird und dass es dann tatsächlich in eine Neuwahl, in eine andere Regierung, in einen Rücktritt meinetwegen auch Merkels mündet, wenn sie beispielsweise erklärt, dem Bundespräsidenten erklären muss, dass sie leider mit dem und dem Parteivorsitzenden nun doch nicht zusammenarbeiten kann.
Über das Bereitsein, ich zitiere das gleich nochmal, ich sage vorher nochmal die Telefonnummer 08000 441 777 und wir reden über den Verzicht, den Rücktritt Angela Merkels und wir fragen Sie, was sagen Sie dazu, wen sehen Sie als Nachfolger und was glauben Sie, was wird sich verändern, nachdem Angela Merkel nun gesagt hat, den Parteivorsitz will ich nicht, aber weiterhin hat sie gesagt, für den Rest der Legislaturperiode bin ich bereit, weiter als Bundeskanzlerin zu arbeiten. Tobias Loh, Sie sind Vorsitzender der Jungen Union, steckt in dieser Formulierung, für den Rest der Legislaturperiode bin ich bereit, steckt da so eine gewisse Ahnung, es könnte anders kommen?
Na, Angela Merkel ist sehr vorausschauend. Was ja auch noch gar nicht erwähnt wurde, ist, dass sie sich ja viel früher auch Gedanken über die Zukunft gemacht hat und bereits vor der Sommerpause, so sagt sie, sich überlegt hat, den Parteivorsitz entsprechend abzugeben, also nicht mehr wieder zu kandidieren auf dem Bundesparteitag. Und ich glaube, der Tag gestern hat eben auch gezeigt, dass sie sehr überlegt handelt. Und ich glaube, auch diese Formulierung ist eine, die für Angela Merkel spricht und zeigt, dass sie tatsächlich auch vorausschauend Politik macht.
Was könnte denn passieren, dass es nicht die ganze Legislaturperiode wird?
Das sind Spekulationen, an denen will ich mich eigentlich nicht beteiligen. Einige Konstellationen sind ja eben gerade schon mal genannt worden. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn wir jetzt einen neuen Bundesvorsitzenden wählen, dass Angela Merkel auch weiterhin Bundeskanzlerin ist und es eben einen anderen Bundesvorsitzenden gibt. Große Frage ist eben auch ein bisschen, was Koalitionspartner tun, gerade die SPD. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass diese Legislaturperiode auch zu Ende geführt wird. Ich würde mir das wünschen.
Nehmen wir mal die Namen der Nachfolger, die bisher aufgetaucht sind. Da ist Jens Spahn, da ist Annegret Kramp-Karrenbauer, da ist Friedrich Merz und Armin Laschet aus NRW. Der hat sich noch nicht richtig bekannt dazu. Herr Blätter, als Politikwissenschaftler, es ist doch kaum vorstellbar, dass ein einst vertriebener Friedrich Merz Parteivorsitzender der CDU wird mit der Kanzlerin Angela Merkel, oder?
Es wäre zumindest ein sehr, sehr starkes Signal, aus der Partei heraus endgültig den Bruch mit der Führungsperson Angela Merkel zu vollziehen. Und dann muss es zu Spannungen kommen. Das Interessante an dem Personalangebot, das Sie gerade benannt haben, ist ja, dass wir zwei Kandidaten haben, die eher für die liberale und auch christliche Ausrichtung der Union stehen und mit Friedrich Merz und Jens Spahn zwei Kandidaten aufgestellt sind, die eher für das Konservative stehen. Und das ist die Richtungsentscheidung, vor der die Union steht. Und daraus lässt sich auch ein Szenario ableiten, wann es zu einem Wechsel auch im Regierungsamt kommen könnte. Mhm. Nämlich, wenn wir einen Parteivorsitzenden hätten, der den liberalen Kurs von Angela Merkel nicht deckt, der für etwas anderes steht, dann hat die SPD mit Sicherheit in kürzester Zeit einen Vorwand, es zum Bruch der Großen Koalition kommen zu lassen. Dann kann es zu Neuwahlen kommen, aber auch Jamaika könnte als Option wieder interessant werden.
Tobias Loh, Sie sind in Schleswig-Holstein, dort sind Sie Vorsitzende der Jungen Union. Da gibt es einen Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein, der jung ist, erfolgreich ist, dem Integration nachgesagt wird, Daniel Günther. Will der?
Na, ich glaube, Daniel Günther ist jetzt gerade mal über ein Jahr Ministerpräsident. Das macht er hier in Schleswig-Holstein, wie ich finde, auch sehr gut. Wir haben ihn sehr gerne hier in Schleswig-Holstein. Er hat selber auch erklärt, dass er für den Bundesvorsitz nicht zur Verfügung steht. Und wir sind dankbar, dass er uns hier erstmal halten bleibt. Aber mit Sicherheit ist er auch einer, der auf bundespolitischer Ebene in Zukunft eine große Rolle spielt. Aber jetzt bei dieser Frage, wer wird Bundesvorsitzender, glaube ich, ist er nicht so derjenige, der im Mittelpunkt steht.
Frau Fates, wenn es um Nachfolger geht, dann sind immer die, die zuerst die Hand heben, eigentlich diejenigen, die auch zuerst verbrennen. Glauben Sie, es gibt noch eine weitere Person, die eventuell mit auf das Karussell springt?
Also wenn man streng nimmt, waren die ersten drei Personen, die Hand gehoben haben, schon vor einigen Wochen ein Student, ein Unternehmer und ein Professor, glaube ich, aus Bonn, die so ein bisschen von der Seitenlinie kommen, die allerdings wahrscheinlich wirklich nicht so große Chancen haben. In der Tat gilt diese Regel häufig. Jetzt haben sie sich alle gleichzeitig gemeldet. Das sind schon ja auch die Personen, die immer gehandelt worden sind. Ich finde, das Interessante ist wirklich, wie sich die Lager nun jetzt aufteilen und ob sich die jeweiligen Lager, das eher liberalere möglicherweise und das eher konservative, auf jeweils einen Kandidaten letztlich verständigen bis zum Parteitag Anfang Dezember oder ob die sich sozusagen da auch noch ein bisschen gegenseitig Konkurrenz machen. Wobei man auch sagen muss, ganz so trennscharf sind die Lager auch wieder nicht, denn ich glaube, Kramp-Karrenbauer blinkt ja auch schon immer mal wieder ganz gerne ins Konservative hinüber. Sie hat sicherlich mehr, sag ich mal, integrativen oder überwölbenden Charakter, wie man bisher Merz verbindet. Man hat ihn ja lange nicht mehr wahrgenommen, aber was man so von vor ein paar Jahren noch von ihm weiß. Und auch Spahn ist jetzt nicht so der rein komplett konservative Kandidat, denn er hat ja beispielsweise gesellschaftspolitisch oder auch auf anderen Feldern hat er immer wieder Punkte, mit denen das klassisch konservative Milieu vielleicht gar nicht so zurechtkommt.
Herr Lohse, Sie sind unser Mann heute Abend, der ein bisschen die Stimmung in der Union kennt, aus der Perspektive der Jungen Union. Kann es sein, dass die Unionsmitglieder sagen, wir wollen weg, man hat gesagt, von der Sozialdemokratisierung der CDU durch die Kanzlerin Merkel, wir wollen wieder eigenes Profil gewinnen und das ist etwas mehr rechts angesiedelt von der Sozialdemokratisierung?
Erstmal entsteht eine Diskussion und eine Leidenschaft um die Frage, welche Person ist am besten geeignet. Das hat natürlich auch was mit inhaltlicher Ausrichtung zu tun. Wir haben im Rahmen der Migrationspolitik, also der Diskussion um Migrationspolitik, ja seit 2015 allerspätestens tatsächlich auch eine Richtungsdebatte in der Partei, die wir noch nicht wirklich gelöst haben, wie ich finde. Und da spielen natürlich die Positionen jetzt der Kandidaten auch eine große Rolle, aber auch die Frage, wie geht es halt inhaltlich weiter. Und da ist Friedrich Merz spannend mit seinen Impulsen, die er seinerzeit in seiner aktiven Zeit gegeben hat. Annegret Kramp-Karrenbauer mit der Grundsatzdebatte und natürlich Jens Spahn auch durch vielfältige Initiativen, die sich nicht nur auf Gesundheitspolitik allein beschränken, immer wieder aufgefallen.
Was würde das verändern? Nehmen wir mal die Figur Friedrich Merz. An der Ausrichtung der CDU?
Das wäre ein stärker wirtschaftsliberales Profil. Mit Sicherheit auch etwas, was mehr konservativ ausgerichtet ist, nach meiner Wahrnehmung. Allerdings muss man gerade bei Friedrich Merz sagen, ich selber bin sehr politisch interessiert. Muss sagen aber, dass ich in den letzten Jahren politisch auch gar nicht so erlebt habe. Also ich könnte ihn nicht sofort verorten. Deswegen ist diese Auseinandersetzung oder auch das Werben der Kandidaten in den kommenden Wochen sehr, sehr spannend. Gerade bei Friedrich Merz muss ich das sagen, weil man heute ja auch noch nicht ganz genau sagen kann, wofür steht jeder einzelne Kandidat.
Wo würden Sie denn, lassen Sie mich noch mal kurz nachfragen, wenn es Jens Spahn werden würde, wo würden Sie den verorten?
Ja, Jens Spahn ist mit Sicherheit auch einer eher aus dem konservativen Lager, hat immer mal wieder Gesellschaftsdebatten auch angerissen, die ja sehr konservative Tendenz auch haben, ist aber auch eben ein jüngeres Gesicht, was, finde ich, ein anderes Politikverständnis auch nochmal mitbringt. Von der Jungen Union ja auch immer sehr, sehr stark unterstützt worden und mit Sicherheit einer, der für Erneuerung personeller Art ganz andere, also eine ganz neue Generation im Grunde mitbringt. Mhm. Das wären so Themen, die ich mit Jens Spahn auch verbinde.
Herr Blätte, Sie wollten, glaube ich, was sagen.
Ja, ich wollte was sagen.
Frau Fathis, das war der Atmer von Frau Fathis. Ja, die sitzt nämlich in Berlin. Schön, Frau Fathis,
genau.
Bitte.
Ich wollte gerne was zu Friedrich Merz sagen. Das Interessante ist ja, finde ich, an diesem Namen, dass der seit Jahren in der Union, zumindest in gewissen Kreisen der Union, so wie ein großes Heilsversprechen gehandelt worden ist. Immer wenn irgendwas schief lief in der Union oder wenn man mit irgendwas unzufrieden war, kam der Stoßseufzer aus gewissen Ecken. Ach, hätten wir nur Friedrich Merz, dann wäre alles besser. Und vor allem aus dem Wirtschaftsflügel, die es in der ganzen Zeit dann irgendwie versäumt haben, vor lauter Blick Richtung Merz, jemand eigenen aufzubauen, also zumindest ziemlich lange Zeit. Und jetzt ist das wieder so, das trägt sich irgendwie weiter. Also Merz kommt aufs Spielfeld aus den Kulissen wird mit so einem Messias-Gedanken fast verbunden, finde ich. Das ist ganz massiv, was man auch teilweise zurückgespiegelt bekommt aus der CDU, wie begeistert manche Leute da reagieren auf diesen Namen, obwohl man eben einfach ganz lange gar nicht mehr so viel gehört hat, weil er ja in der Wirtschaft, in Unternehmen unterwegs gewesen ist. Und finde ich schon ganz interessant, weil mit diesem Messias-Gedanken, der letzte damit gescheitert ist, ist Schulz gewesen bei der SPD. Also das kann auch richtig gut schief gehen.
Sie hören die Redezeit auf NDR Info und wir reden heute Abend über Angela Merkel, die den Parteivorsitz hier abgegeben hat und noch Kanzlerin bleiben möchte. Und wir fragen, wie geht es weiter und wie geht es weiter in der CDU, wie geht es weiter für die Große Koalition? René Feil aus Oldendorf, guten Abend.
Ja, guten Abend. Mein Vorschlag wäre eigentlich, wenn wir schon mal auf Leuten sprechen, die auch gerade aus dem Exil zurückkommen, wäre Karl Theodor zu Gutenberg. Er war zwar kein Mann aus dem Volk, aber ein Mann für den Volk.
Aber er ist CSU-Mitglied.
Also Entschuldigung.
Ja. Aber so schnell vermengt sich das miteinander, ja. Das ist der. Ja. Das, woher rührt der Wunsch? Was ist an dem für Sie attraktiv?
Ich bin selbstpolitisch sehr interessiert und ich höre gerade heute Nachmittag auch, ich muss Sie ganz ehrlich, ich höre Sie nur über Mittelwelle, ist es so, dass der Herr Merz sagt, es sollen jüngere Politiker ins Spiel kommen. Ich muss dazu sagen, der Herr Merz ist 62, 63, sind alles alte Leute. Meines Erachtens, er hat als Anwalt war er tätig gewesen oder ist er tätig, geht zurück in die Politik, für mich ist das irgendwie eine Selbstprofilierung, um dann irgendwie später der nächste Kanzlerkandidat zu werden.
Ja, Herr Feil, Sie kriegen Unterstützung von Hildegard Decker-Staat aus Eyendorf. Sie schreibt, Paradox ist, es gipfelt in der Ankündigung des Herrn Merz, es müssten nun doch jüngere und frische Nachwuchspolitiker ran. Ja. Ein Witz, der Mann ist gleich alt wie die Kanzlerin. Genauer gesagt, er ist, glaube ich, ein Jahr jünger. Sie sagen, das ist irgendwie nur ein Motiv, eventuell Kanzler zu werden. Sehen Sie denn, Herr Feil, immer die Verbindung zwischen Parteivorsitz und Kanzler, dass das Sprungbrett ist? Ist das so für Sie?
Ja, das ist definitiv ein Karrieresprungbrett.
Herr Blätter, als Politikwissenschaftler, ist das so? Ist Parteivorsitz, wenn wir auf die CDU gucken, ist das zugleich Kanzlerkandidat?
Den Zusammenhang gibt es selbstverständlich. Derjenige, der jetzt erfolgreich ist in der Kandidatur um den Parteivorsitz, ist quasi der geborene Kanzlerkandidat oder die geborene Kanzlerkandidatin der Union im nächsten Bundestagswahlkampf. Und vielleicht kommt der Zugriff aufs Amt des Bundeskanzlers, der Bundeskanzlerin schon vorher. Den Zusammenhang gibt es sicher.
Lassen Sie uns noch mal über die Trennung der Ämter sprechen, Trennung von Parteivorsitz und Kanzlerschaft. Die Kanzlerin hat gesagt, den Parteivorsitz gebe ich auf, aber Kanzlerin will ich noch bleiben, die Legislaturperiode über. Frau Fathis, wie mächtig ist die Kanzlerin denn noch, wenn sie einen anderen Parteivorsitzenden hat?
Also das kann funktionieren, wenn sie einen Parteivorsitzenden hat, der ihr loyal gegenübersteht, der vielleicht mal ein paar eigene Punkte macht, sich auch die Partei versucht, ein bisschen zu profilieren, ein bisschen das zu schärfen, auch ein eigenes Profil zu schärfen. Was nicht funktionieren wird, ist, wenn da jemand ganz für sich alleine spielt und versucht einfach schon gleich der nächste bessere Kanzler zu sein und Merkel so schnell wie möglich wegzubringen. Dann nämlich hat man einfach noch einen Player mehr in beispielsweise Koalitionsrunden zu sitzen. Da ist es ja jetzt schon schwierig, wenn sich CDU und CSU absprechen, müssen die beiden Schwesterparteien das ist auch schon sehr, sehr häufig in den letzten Jahren schiefgegangen oder hat nicht besonders gut geklappt. Das ist ja auch Teil des Problems gewesen. Und wenn dann die CDU in sich auch nicht mehr wie eins auftritt, weil dann eben auch noch ein eigenständiger oder ein eigensinniger Parteivorsitzender sich zu profilieren sucht, dann wird das sehr, sehr schwierig für die Koalition, aber eben dann auch für die Kanzlerin.
Tobias Lohse von der Jungen Union Schleswig-Holstein. Ist es für Sie so, dass der Parteivorsitz zugleich der nächste Kanzler, die nächste Kanzlerkandidatin ist?
Nur das ist nicht ausgemacht, aber selbstverständlich, das ist ja auch gerade gesagt worden, besteht da schon ein Zusammenhang. Also derjenige, der Parteivorsitzender wird, hat das Erstzugriffsrecht auf die Kandidatur um den Bundeskanzler. Also der Zusammenhang ist auf jeden Fall da. Ja.
Wie ist das auf dem Parteitag, wenn die Mitglieder abstimmen? Stimmen Sie über den Parteivorsitz ab oder wissen Sie, wir stimmen jetzt auch eigentlich über den Kanzlerkandidatin, Kandidaten ab?
Klar spielt das im Hintergrund erstmal eine Rolle. Aber ich glaube, jetzt geht es mehr um den Bundesvorsitz, weil sich die Partei selber ja auch, sagte ich vorhin ja auch schon mal, neu finden muss, auch Gräben zuschütten muss, die in den letzten Jahren entstanden sind. Und das ist halt im Grunde die große Chance für einen Neuanfang, die in erster Linie was mit der Partei selber zu tun hat.
Wilhelm Röfing aus Minden. Guten Abend, Herr Röfing.
Ja, wunderschönen guten Abend. Also ich bin der Meinung, dass sehr viele Menschen so plötzlich sich um Parteivorsitz und womöglich auch um Kanzlernachfolgen bewerben. Aber ich bin auch der Meinung, dass die, die da jetzt kommen, teilweise sehr junge Menschen, sich gewissener prüfen sollten, ob sie wirklich die Reife haben, so einen Standort wie Deutschland weltweit führend in Industrie und zu vertreten. Und der gefühlt für mich Einzige, der diese Reife, sag ich mal, hat, wäre für mich der Merz. Aber ich muss ihm gegenüber Kritik äußern, weil ich es also ein bisschen merkwürdig finde, dass er sich so lange versteckt hat und mit einem Mal irgendwo aus der Kiste kommt. Das finde ich eigentlich auch schon ein bisschen merkwürdig von ihm. Also wenn er so stark ist, wie er sich jetzt wohl fühlt, hätte er auch diese Stärke zeigen müssen auf der Strecke der letzten Jahre. Und auf der anderen Seite bin ich also der Meinung, wir sollten der Frau Merkel alle Unterstützung geben, dass sie diese 2 Jahre, die sie jetzt noch gefühlt hat, dass sie die mit Spaß und mit Unterstützung von allen bekommt. Und denn sie hat einen tollen Job für mich gemacht. Und ich finde das manchmal schon merkwürdig, wie schnell so eine Person mit einmal nur noch oder überwiegend kritisiert wird. Sie hat einen tollen Job gemacht. Sie hat uns im Ausland mit verschiedensten Politikern, nehmen Sie den Russen oder den Amerikaner oder den Italiener oder auch den Franzosen, der jetzt für mich so ein bisschen Show macht, hat sie gegenüber all diesen Menschen hat sie uns verdammt gut vertreten. Und Politik ist nicht nur Inland, Politik ist in Deutschland, Industrie und weltweit.
Ich bin sicher, Herr Röfing, wir machen noch eine Redezeit darüber, was das für Europa und für die Welt bedeutet. Sie haben zu Beginn Ihrer Ausführung das Wort Reife benutzt. Was ist das für Sie?
Eine Reife ist also zum Beispiel auch die Erfahrung, wenn ich jetzt gegenüber großen Politikern dieser Welt irgendwann mal womöglich auftreten muss, dann muss ich auch eine gewisse Erfahrung mitbringen, die viele für mich eigentlich, die jetzt da so sind wie ein Spahn oder wie auch immer, noch gar nicht hat. Wenn man ihn auf einem Bild sieht und guckt ihn mal gefühlt, ich kann es ja auf dem Bild nur machen, aber in die Augen, dann sehe ich zwar, dass da ein Politiker entsteht, der aber diese Reife gefühlt für mich noch nicht so hat und der noch nicht die Frechheit hat und die Ruhe und die Gelassenheit, die eine Frau Merkel ausstrahlt. Und die brauchen wir in der heutigen Zeit, gerade jetzt, meiner Meinung nach. Aber sicherlich im Hintergrund mit einer grünen Partei vielleicht sogar, die stark ist, oder mit einer grünen Partei, die dahinter, oder einer zweiten, die dahinter steht, aber die Unterstützung braucht die Frau Merkel heute, hier,
gut,
jetzt.
Bleiben wir mal bei dem Bild, was Sie benutzt haben. Das ist doch, sind doch sehr junge Gesichter und es fehle an Reife. Nun frage ich jemanden von der Jungen Union, nämlich Tobias Lohse. Können Sie nachvollziehen, dass Herr Röfing so ein Attribut wie Reife einführt?
Erstmal kann ich das Argument natürlich nachvollziehen. Wenn man jetzt Schleswig-Holstein mal wieder nimmt, mit Daniel Günther haben wir auch einen sehr jungen Ministerpräsidenten, ist Reife eben sehr unterschiedlich auch zu bewerten. Ich glaube, er ist ein Regierungschef hier, der sehr erfolgreich ist, obwohl er, wenn man so will, jung ist. Und vielleicht trifft das, was Sie sagen, dann auf Jens Spahn auch etwas zu. Er ist jetzt Bundesminister das erste Mal geworden, macht da seine Erfahrung. Aber ich finde, für die anderen Kandidaten, auch für die ja sonst gehandelt werden, also für Friedrich Merz schließen wir selber auf, Annegret Kramp-Karrenbauer ist erfolgreiche Ministerpräsidentin gewesen, hat Regierungserfahrung, finde ich, bringt auch all das Rüstzeug mit, was notwendig ist. Und für andere, die zum Beispiel Armin Laschet, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, oder es wurde ja im Vorbericht auch Grunde Peter Altmaier, Julia Glöckner auch genannt. Ich glaube, wir haben ausreichend Persönlichkeiten in der CDU, das unterscheidet uns vielleicht sogar auch von anderen Parteien, die mit ausreichend politischer Erfahrung kommen, um eben auch einen Bundesvorsitz, eventuell dann auch eine Kanzlerschaft auszufüllen. Mhm. Das finde ich sehr erfrischend.
Frau Fates, Sie sind Chefkorrespondentin Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie haben eben verschiedene Namen gehört. Können Sie sich vorstellen, wir haben in der Umfrage auch Ursula von der Leyen gehört und da wird gefragt, wo ist die eigentlich geblieben? Können Sie sich vorstellen, dass da noch CDU-Kandidaten in der Deckung sind, die abwarten?
Das kann ich mir schon vorstellen, über Ursula von der Leyen allerdings, die ja über Jahre immer als wahrscheinliche Nachfolgerin gehandelt worden ist, ist die Zeit ein bisschen hinweggegangen. Sie sagt selber ja von sich, das hat sie auch immer gesagt, immer nur einer aus einer Generation wird Kanzler. Und deswegen würde sie das nicht werden, weil sie ähnlich alt ist wie die Kanzlerin. Das würde dann im Übrigen auch für Friedrich Merz gelten. Und sie hat immer das Problem gehabt, dass sie in der Partei nicht so richtig beliebt war. Die war zwar immer jemand, der ein Publikumsmagnet war auf Wahlkampfveranstaltungen, deswegen haben sie auch immer sehr viele CDU-Politiker eingeladen, aber sie hat es über die Jahre immer nicht geschafft, sich so eine richtig gute Basis in der Partei bei den Funktionären zu erarbeiten. Und das braucht man, wenn man auf einem Parteitag dann irgendwie versucht, Mehrheiten zu bekommen. Deswegen, glaube ich, wird das für von der Leyen nicht klappen.
Andreas Blätte, lassen Sie uns mal kurz zurückblicken auf die Schröder-Müntefering-Zeit. Schröder hat ja damals auch das Kanzleramt getrennt vom Parteivorsitz und daraufhin sagte Angela Merkel, das ist ein Autoritätsverlust auf ganzer Linie. Also sie hat das damals abgelehnt, das käme für sie nicht in Frage. Wie ist das aus politikwissenschaftlicher Sicht? Ist das eine Gefahr oder wie die Kanzlerin es sagt, ein Wagnis, diese Ämter zu trennen?
Es ist sicherlich ein Wagnis, weil die Vereinigung der beiden Ämter die Möglichkeit beinhaltet, diejenigen in der Partei, die den Kurs in der Regierung zu untergraben drohen, zu sanktionieren bei Kandidatenaufstellung, bei den ganzen innerparteilichen Willensbildungsprozessen. Dieses Machtmittel gibt sie aus der Hand. Aber wichtig ist ja auch, dass sie mittelfristig auch sagt, sie wird nicht Bundeskanzlerin bleiben über 2021 hinaus. Und das bedeutet, hier ticken die Uhren ohnehin. Mhm. Ich finde, was ich noch gerne der Diskussion von gerade eben hinzufügen würde, sie gibt natürlich auch einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin eine Chance, weil das internationale Parkett ist ja kompliziert dieser Tage. Man hat es mit Trump, mit Erdogan, Putin zu tun, also mit wirklich strategisch und taktisch versierten Spielern auf der internationalen Bühne. Und sie gibt ihrem Nachfolger und ihrer Nachfolgerin die Chance, zunächst mal im innenpolitischen Terrain gut Fuß zu fassen, um sich dann auf das Amt oder die Kandidatur als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin vorzubereiten.
Das setzt aber voraus, dass die beiden Hand in Hand arbeiten.
Aber selbstverständlich. Mhm. Und vielleicht auch dieser Aspekt, wir leben in einem sehr jugendlichen Europa. Also der französische Präsident Macron strahlt nicht nur Jugendlichkeit aus, er ist auch jünger als andere in diesem Amt. Oder denken Sie an den österreichischen Regierungschef Kurz. Mhm. Also das vorgerückte Alter ist ja nicht allein das Qualitätsmerkmal.
Mhm. Frau Fates.
Ja, das jugendliche Europa, das ist einerseits wahr, andererseits ist es auch so ein bisschen eine Mode, denke ich. Das ist allein auch wiederum kein Qualitätsmerkmal für eine Kandidatur. Das Interessante finde ich, weil Sie gesagt haben, dass Merkel ihren Nachfolgern eine Chance gibt, das stimmt. Da wirft man aber dann gleich auch wieder den Blick zurück auf die SPD. Denn die muss ja auch sich überlegen, was macht sie eigentlich mit der Situation? Sie hat zwar sehr schlechte Umfragewerte, aber was macht sie eigentlich mit einer Situation, wo sich in aller Ruhe ein nächster Kanzlerkandidat warm laufen kann, möglicherweise im Nest sozusagen, dass Frau Merkel noch ein bisschen warm hält? Das ist auch für die SPD eine sehr, sehr schwierige Lage. Die hat sich jetzt ja eine Einjahres- oder Halbjahresfrist gesetzt. Sie will sich das nochmal anschauen, wie das jetzt alles so weitergeht und versuchen selber auch nochmal zu punkten. Aber das müssen die Sozialdemokraten auf jeden Fall mit abwägen.
Bleiben wir bei der CDU. 08000 441 777. Wir reden heute Abend in der Redezeit über die Frage, wie geht das weiter in der CDU? Wie ist das mit den Parteimitgliedern, die sich zu Wort gemeldet haben und wie geht es auch weiter mit der Großen Koalition? 08000 441 777, Detlef von Gilsa aus Göttingen. Guten Abend, Herr von Gilsa.
Herr Bohmann, ich grüße Sie. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Ja, danke, dass ich in Ihre Sendung sprechen kann. Mein Anliegen, ich bin schon sehr lange, weil ich bin ein bisschen älteres Semester, ich bin schon sehr, sehr lange politisch denkender Mensch und ich mache mir Sorgen um diese CDU. die CDU meiner CDU der 70er Jahre war eine in der Tat wirkliche, echte, wertekonservative Partei mit wirklich wertekonservativen Fakten und Elementen, die Frau Merkel in ihrer 18-jährigen Parteischaft sukzessive abgeschafft hat. Ich mache mir große Sorgen, weil die Hessenwahl beispielsweise jetzt vor zwei Tagen hat das genau gezeigt, dass eine große Wanderbewegung vieler CDU, ehemaliger CDU-Wähler, die frustriert sind, ich sage das mal so, ich bin das auch, weil ich mich als wertekonservativ bezeichne, zur AfD abgewandert sind. Frau Merkel hat, auch wenn sie es nicht wollte, die AfD durch ihre 2015 offenen Grenzen hoffähig gemacht. Sie hat die AfD hoffähig gemacht, sie hat sie groß gemacht und zum Teil auch an einem großen Teil der Bevölkerung und ihren Ängsten mit der Migrationspolitik vorbeiregiert. Mhm. Das ist ein großer Fehler gewesen. Vielleicht hat sie es nicht gesehen und deshalb denke ich, dass jetzt zu den Kandidaten, wenn ich das noch sagen
darf ich Sie kurz was zwischenfragen, Herr von Genser?
Ja, bitte, natürlich, natürlich.
Sie haben gesagt, Sie machen sich Sorgen um die CDU. Nun hat ja die hat ja die Parteivorsitzende gesagt, ich gebe das Amt ab. Kann es sein, dass die CDU wieder jetzt dahin sich zurecht ruckelt, dass Sie sagen, ja, jetzt ist sie wieder die CDU, die ich aus den 70er Jahren kenne?
Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Herr Buhmann, ich würde mich sehr freuen. Nun haben wir ja einige Kandidaten, die den Ring, den Hut in den Ring geworfen haben. Ja, genau, das war's. aber jetzt verzeihen Sie mir, darf ich ganz offen meine Meinung sagen? Ich sehe in meiner ganz langen politischen Beobachtungen und Engagement nur einen von den drei, das mögen Sie mir bitte verzeihen, den ich aus rein subjektiven Dingen für in der Lage halte, A, die CDU wieder zu einer durchaus wertekonservativen Partei zu machen. Ihr Kommentator, Herr Thomas Thomas Huf, der hat in seinem Kommentar gesagt, Frau Kamp-Karrenbauer wäre diejenige, weil sie etwas konservativer wäre. Ich würde in Frau Kamp-Karrenbauer eher die Kandidatin sehen, die von Frau Merkel sozusagen eine geklonte, wenn ich das so sagen darf, Frau Merkel wäre, nach dem Motto, weiter so. Ich sehe nur einen Menschen und den kenne ich schon sehr, sehr lange. Das ist Friedrich Merz. Er alleine, meine ich, sei in der Lage, zwei Dinge zu tun. A, die wertekonservativen Menschen, die CDU gemocht haben, wieder zurückzuholen von der AfD. Das wäre sehr wichtig, dass die nicht der AfD anheimfallen auf Dauer. Das fände ich sehr traurig. Und B, die CDU wieder zurückzuführen zu einer wertekonservativen Partei, die sie wirklich mal war. Denn sie ist es nicht mehr. Und wenn Ihr Kommentator vorhin, ich hoffe, seinen Namen habe ich falsch ausgesprochen, ich bitte um Entschuldigung, gesagt hat, die Frau Kamp-Karrenbauer würde ja, Zitat, die CDU nicht so weit wieder zurück nach rechts führen. Da kann ich nur fragen, Entschuldigung, wer hat denn die CDU weiter nach links geführt? Das war Frau Merkel.
Gut.
Und wenn Herr Merz, angenommen, er würde gewählt werden, ganz kurz, ich bin sofort fertig, ich schwöre es Ihnen.
Gut.
Wenn Herr Merz das zurechtrückt, dann könnte es sein, dass die CDU wieder nicht nach rechts zurückguckt, sondern dahin, wo sie mal war. Mhm. Ich bitte Sie.
Herr von Gilser, da meldet sich gleich Daniela Fates aus Berlin zu Wort. Ich würde jetzt gerne eine konkrete Frage gießen, Frau Fates. Mhm. Gibt es diese Sehnsucht innerhalb der CDU, wir müssen wieder dahin, wo wir mal waren, / wertkonservativ?
Ja, das haben wir ja gerade gehört, dass es die gibt, zumindest glaube ich in Teilen der CDU. Das ist ja sehr vernehmbar auch immer wieder gewesen. Ich glaube, aber das bei der ganzen, bei den ganzen Ausführungen, Herr von Gelsner, Sie haben eines nicht beachtet, dass Merkel die CDU mit Merkel 2013 fast eine absolute Mehrheit geholt hat. Also auch mit gerade mit diesem Mittekurs. Da waren ja schon sehr viele Reformen. Da war noch nicht des Parteikurses vollzogen. Das ist schon auch interessant. Also dass sozusagen dieser Mittekurs vor der ganzen Flüchtlingspolitik sehr, sehr stark sehr viele Wähler von links und rechts mitgenommen hat. Da hat man ihr ja auch vorgeworfen, sie würde den anderen gar keinen Platz mehr lassen. Und ein zweites, in Hessen, wie auch vorher in Bayern, sind nicht nur sehr viele Wähler zur AfD abgewandert, sondern auch ungefähr in gleichem Umfang zu den Grünen. Also man hat sozusagen so eine Wegbewegung zu beiden Seiten. Das darf man nicht vergessen. Ich glaube, man muss beide Seiten da beachten.
Herr von Gils hatte noch was Interessantes gesagt. Herr Blättler als Politikwissenschaftler schreibt heute auch die Bild-Zeitung so als Wunschzettel: AfD-Wähler, jetzt kommt doch zurück in die CDU. Geht sowas auf, dass man jetzt die CDU so positioniert, dass man sagt, damit holen wir die AfD-Wähler zurück zu uns?
Ich kann leider keine eindeutige Antwort geben. Der eine Punkt ist, das ist eine Hypothek der Ära Merkel, dass die Parteien insgesamt, und die CDU hat das angeführt, weniger Orientierungsleistung bieten. Also die Unterscheidbarkeit zwischen der SPD und der Union und der CDU insbesondere hat eingebüßt, weil Angela Merkel, und das ist nicht allein die Flüchtlingspolitik von 2015, hier bewusst Unterschiede weniger sichtbar gemacht hat. Und das auch mal zugelassen hat, dass die CDU die SPD links überholt.
Naja, sie hat die Wehrpflicht ausgesetzt, nicht? Sie hat die Energiewende eingeläutet. Das sind alles, man sagt auch, die gesamte Politik sei sozialdemokratisch gewesen. Heißt das, dass sich das jetzt ändern muss?
Die Orientierungsleistung durch das Parteiensystem ist stärker gegeben, wenn die SPD links ist und die CDU-CSU rechts sich positioniert. Und für das System insgesamt wäre es vielleicht gut, wenn diese Orientierungsleistung wieder da wäre.
Herr Habeck würde jetzt sagen, das gibt es nicht mehr, das ist das Modell von gestern.
Klar, ist altes Denken.
Man muss ja auch dann immer fragen, was ist eigentlich rechts, also und wie weit kann rechts gehen?
Aber ich spreche von den Orientierungsleistungen. Das große Problem für die Union, und da haben Sie völlig recht, darauf hinzuweisen, dass die Union an die Grünen verloren hat und ebenso an die AfD, ist, dass es überhaupt nicht leicht ist, frustrierte AfD-Wähler zurückzugewinnen, weil sich hier ein ganz eigener kommunikativer Raum längst etabliert hat, wo die Politikvermittlung durch die etablierten Parteien die Wählerinnen und Wähler nur noch in Teilen erreicht.
Herr Lohse, Sie sind ja Vorsitzender der Jungen Union in Schleswig-Holstein. Sind Sie dafür, dass die CDU wieder mehr wertkonservativ wird?
Ich finde, wir sind wertkonservativ. Ich glaube aber, dass.
Aber doch nicht genügend,
wie wir eben gehört haben. Kann man unterschiedliche Meinungen sagen, kann man auch einzelne Politikfelder mal durchgehen. Ich mache zum Beispiel Bildungspolitik bei uns in Schleswig-Holstein, wo wir schon konservative Politik machen. Ich glaube aber in der Tat, das, was eben gerade auch schon mal angesprochen worden ist, dass vieles, was wir heute politisch entscheiden müssen, mit den 70er Jahren halt auch nicht mehr übereinstimmt und viele politische Antworten nicht so einfach sind. Manchmal auch Ideologie, das ist dann ja das Rechts-Links-Muster, auch nicht so funktioniert. Das ist die große Herausforderung. Aber was ich glaube, weswegen auch Friedrich Merz, das Wort Messias auch geprägt worden, Merz erinnert an eine Zeit, wo die CDU eben programmatisch auch stärker nach vorne gegangen ist mit sehr innovativen und auch Ideen, nach denen viele rufen, also Steuererklärung auf dem Bierdeckel zum Beispiel, was sehr, sehr plakativ ist. Und da muss ich dann am Ende sagen, dass wir auch im letzten Bundestagswahlkampf als CDU solche Antworten von, sagen wir mal, innovativen programmatischen Punkten, wo man auch sagt, Mensch, ja, das bringt unsere Gesellschaft, das bringt Deutschland ganz eindeutig nach vorne, nicht gefunden haben. Und ich glaube, das ist am Ende der Weg.
Lassen wir den Bierdeckel nochmal außen vor.
Ja.
Kurze Antwort auf die Frage. Muss die CDU, um sich zu profilieren, noch konservativer werden, um sich zu profilieren gegenüber der SPD?
Man sollte schon unterscheidbar sein. Ob das am Ende tatsächlich mit mehr konservativ allein zu beantworten ist, das glaube ich nicht. Ich glaube, manchmal ist es auch ein Kommunikationsproblem. Also beim Thema Migrationspolitik zum Beispiel, nimmt man mal den Anfang der Geschichte 2015 raus und dann guckt sich an, was der Migrationsplan von Horst Seehofer dann beinhaltet. Gibt es eigentlich zwischen denen, die sich konservativ nennen und denjenigen, die dann liberaler sind oder wie man es auch immer bezeichnen möchte, gar nicht so viel Dissens? Also ich glaube, das ist manchmal auch eine Debatte, die sich gar nicht an den wirklichen Inhalten festmacht, sondern mehr gefühlt ist.
Gut, da muss man nochmal gucken, was konservativ von rechts bis halbrechts bis rechts Mitte bedeutet. Aber da machen wir eine Klammer. Adrian Nowak aus Hamm. Guten Abend, Herr Nowak.
Guten Abend in die Runde.
Wir reden über Angela Merkel und ihren Verzicht auf den Parteivorsitz. Was meinen Sie?
Ich wollte was zum Nachfolger sagen. Zu Herrn Merz. Ich frage mich wirklich, wie man nach Bankenrettung, Cum-Cum, Cum-Ex-Geschäften so einen strammen Neoliberalen ausgraben kann. Deswegen glaube ich auch nicht, dass Herr Merz in der heutigen Zeit eine Chance hätte, gewählt zu werden. Da wird die CDA hoffentlich gegen intervenieren. Weil mit ihm an der Spitze und auch seinem Werdegang der letzten Jahre, da können wir die Bundesrepublik auch gleich an die Hedgefonds ausverkaufen. Das ist meiner Meinung. Dann wollte ich noch was zum Vorgänger sagen oder allgemein zum Wertkonservatismus im 21. Jahrhundert. Was soll das denn sein in der heutigen Zeit? Frauen zurück an dem Herd? Was wünschen sich denn die Leute? Die 70er zurück, wo die Männer die Macht hatten und die Frauen noch alles nachfragen mussten? Ich kann doch nicht mit dem Smartphone in der Hand rumlaufen und denken, als ob ich noch auf Steintafeln schreibe. Die Welt dreht sich immer schneller. Und da passen so manche Ansichten auch nicht mehr, meiner Meinung. Oder man versucht irgendwie was einzufangen, was gar nicht einzufangen ist.
Herr Nowak, lassen Sie uns doch kurz mal, lassen Sie uns mal Hilfestellung holen. Von Herrn Blätter als Politikwissenschaftlicher geistert das Wort wertkonservativ durch den Raum, eingeführt von einem Hörer, der sich das wünscht, weil er sich an die 70er Jahre erinnert. Was wäre denn heute mit dem Smartphone in der Hand wertkonservativ?
Da stellen Sie jetzt wirklich eine schwierige Frage, weil ich ursprünglich aus Bayern komme, denke ich natürlich sofort an Laptop und Lederhose.
Okay.
Aber der Wunsch, der daraus spricht, ist, dass sozusagen wieder klare Orientierung im sozialen Raum entsteht über fundamentale Werte. Und der Wunsch ist natürlich, rührt auch daher, dass nicht immer ganz klar war in der letzten Zeit, wofür die CDU eigentlich spricht. Angela Merkel ist in ihrem Regierungsstil ungeheuer erfolgreich gewesen mit einem Stil des Pragmatismus, des Inkrementalismus und der taktischen Entscheidung.
Was ist Inkrementalismus?
Scheibchenweise Probleme zu lösen, aber ohne gleich den großen Gesamtwurf erkennen zu lassen.
Manchmal muss man sagen, gibt es auch nicht immer einen Gesamtwurf. Ne? Also dass manchmal ist Politik, ohne dass ich das jetzt alles verteidigen möchte, auch nur scheibchenweise.
Ja, das erzähle ich auch, das erzähle ich sehr oft auch in Vorlesungen, aber sie hat diese Kunst des langsamen Vorantastens wirklich perfektioniert. Wobei man nicht vergessen darf, es gab auch die Entscheidung zur Energiewende und so etwas. Aber die Orientierungsleistung war gering, die sie dadurch erbracht hat. Nur in der Flüchtlingskrise hat sie einen klaren, wertorientierten Standpunkt bezogen und durchgehalten zunächst. Und hier ist es ja unübersehbar, dass der Wunsch da ist, hier vielleicht wieder eine stärkere Orientierungsleistung durch das politische Führungspersonal zu erhalten.
Ja, aber dann muss man auch gleich wieder fragen, was ist denn da wertkonservativ? Man kann auch in der Flüchtlingspolitik, wenn man sozusagen aus dem christlichen Gedanken heraus argumentiert, der ja auch als wertkonservativ möglicherweise betrachtet wird, ja, kann man die Flüchtlingspolitik oder sozusagen die Willkommenskultur auch verteidigen. Man kann in der Umweltpolitik die Bewahrung der Schöpfung und dadurch den Klimaschutz und alles, was damit zusammenhängt, auch in einen wertkonservativ verteidigen. Ich glaube, auch deshalb haben die Grünen ja jetzt gerade so einen Erfolg in diesem CDU-Lager, im bürgerlichen Lager, weil sie auf dieser Seite etwas abgreifen. Also das ist einfach auch dieser Begriff wertkonservativ, ist wahnsinnig schwierig, wird gern verwendet, ist aber sehr schwierig, weil er einfach von der Definition her schon total unscharf ist.
Herr Lohse, ja. Sie kriegen eine Frage mit auf dem Weg, haben ein bisschen Bedenkzeit, weil wir meinen Hörer, aber die Frage an Sie, Herr Lohse, als junge Union Schleswig-Holstein, wir reden hier über wertkonservativ und darüber steht ja die Frage, in der CDU muss irgendwas sich jetzt ändern, damit diese Partei wieder ein Profil gewinnt. Sie können gleich mal kurz antworten, was sich denn ändern muss. Vorher Fabian Schamai aus Hamburg.
Guten Abend.
Guten Abend.
Also mit Herrn Merz als Erneuerung in der CDU, oh, da kann ja auch, hätte ja gleich auch Frau Merkel bleiben können. Der ist ja 62 Jahre und da stelle ich mir nicht vor, dass da große Impulse jetzt, sag ich mal, mittelfristig und langfristig bei rauskommen.
Wer soll's machen?
Es ist ja mittlerweile, hat sich in Deutschland die politische Landschaft jetzt komplett verändert. In Deutschland ist ja mittlerweile politisch so gesehen wie im Mischwald. Das bedeutet, es gibt ja hunderte, also nicht hunderte, fünf, sieben oder acht verschiedene Bäume, sage ich mal, und das sind die Parteien. Und dann ist man natürlich mit den künftigen Koalitionsmacher, die sind ja dann gefragt, auch ein Gefühl zu haben, mit welcher Partei man koalieren kann. kann. Und da ist natürlich jetzt, hat man ja Herr Habeck von den Grünen und eben halt auch hier aus der CDU-Riege hier in Schleswig-Holstein.
Herr Schammer, ich nehme nochmal Ihr Bild von den vielen Bäumen, die Sie in Deutschland sehen, aber es muss jemanden geben, der Förster ist. Wer soll der Förster werden in der CDU?
Förster aus hier aus dem Norden. Aus dem Norden hat es ja bewiesen, dass er auf jeden Fall die Bäume zusammenbringen kann. Das war halt Herr Günther.
Ja, und wer soll es bundesweit machen bei der CDU?
Das wäre dann, wenn Sie heute Abend wieder jemanden von der FDP hören werden, die werden sagen, also wir können uns das vorstellen, wenn jemand anders macht, der da Erfahrung hat. Und siehe da, der meint im Grunde ja eben halt den Günther.
Gut, Herr Schammer, wir haben das schon geklärt zu Beginn der Sendung. Daniel Günther macht es nicht. Ich habe noch den Originalton von Tobias Lose im Ohr. Er macht es nicht. Richtig, Herr Lose?
Das ist richtig. Wir sind dankbar, dass wir ihn in Schleswig-Holstein haben.
Ja, gut. Meine Frage an Sie konkret: Was muss die CDU anders machen, jetzt wo Merkel verzichtet, damit sie Profil gewinnt?
Na, das eine ist einmal das Thema personelle Erneuerung, wo wir jetzt auf einem guten Weg sind mit Ralf Brinkhaus, zum Beispiel an der Fraktionsspitze und jetzt auch Diskussionen im Bundesvorsitz. Das ist einmal eine wichtige Grundlage. Neue Köpfe bringen ja auch neuen Schwung dann mit hinein. Und dann geht es tatsächlich auch um Inhalt. Ich hatte Steuerreform ja eben gerade schon mal aufgerufen. Ich glaube aber, dass, um das, was der Hörer gesagt hat, auch mit aufzugreifen, dass tatsächlich auch eine neue Regierungskonstellation, es geht ja dann am Ende auch darum, Politik in Regierungspolitik umzusetzen, auch eine Antwort sein kann. Ich finde, dass wir hier in Schleswig-Holstein mit Jamaika auch im Ausgleich im Grunde zwischen Liberalen, Grünen, aber dann eben auch unseren christlich-konservativen Gedanken, sozialen auch zum Teil, deutschen Politikmodell haben, was Menschen überzeugt, zumindest
gut,
hier bei uns.
Das ist ein Schritt, der liegt noch ein paar Wochen vor uns.
Wer weiß das schon?
Tina Berg aus Hamburg. Guten Abend, Frau Berg.
Guten Abend.
Was meinen Sie denn?
Ja. Ja, also ich finde, die Frau Merkel war ja bekannt dafür auch, dass sie als Frau in der Politik steht. Und ich finde, sie hat ihre Rolle sehr gut gemacht, weil sie einfach immer sehr stark aufgetreten ist. Und ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass weiter Frauen irgendwie auch zu Wort kommen, weil ich habe so den Eindruck, dass sehr viele, Männer da sind. So. Mhm. Und ich finde es gut, wenn Frau Karrenbauer weitermachen würde.
Allein, weil sie eine Frau ist?
Also ehrlich gesagt ja, weil ich finde, gerade bei Frauen, also bei Frau Merkel ist mir das aufgefallen, Frauen können gut verbinden und können emotional gut ausgleichend wirken. So, und bei Männern ist mir eher so aufgefallen, gerade in der Politik, dass die sich eher hochschaukeln. Mhm. So.
Frau Fates ist Frau und Chefkorrespondentin im Redaktionsnetzwerk. Ist das irgendein Kriterium innerhalb der CDU, was Frau Berg hier anspricht?
Ob Frau oder Mann, lange Zeit hieß es, wenn die CDU so lange Merkel ertragen hat müssen an der Spitze, eine Frau an der Spitze, dann kann nicht auch noch eine Frau ihr nachfolgen. Das war auch immer die Debatte, wohlgemerkt in der CDU hörte man das, ja, die Debatte, es kann dann nicht auch noch eine Frau Bundespräsidentin werden, wenn wir schon eine Bundeskanzlerin hatten. Es ist ein bisschen eine kuriose Debatte. Ja, die CDU ist halt auch immer noch eine Männerpartei, muss man auch so sehen. Ich denke, das dürfte nicht mehr unbedingt ein Kriterium sein. Ich kann aber nicht ausschließen, dass das bei dem einen oder anderen Delegierten auch noch mitschwingt. Ja, jetzt mal wieder einmal.
Herr Blätte, welche Rolle spielt das bei der Suche nach einer Kandidatin, einem Kandidaten? Geschlecht, Konfession, Herkunft aus welchem Bundesland? Spielt das eine Rolle?
Der Proporz spielt in allen Parteien immer eine Rolle. Die Grünen haben das stark kultiviert, dass bei den Führungspersonen eigentlich immer ein Mann und eine Frau vorne stehen müssen in der Kombination. Zu der CDU ist schon einiges gesagt worden. Taktische Gesichtspunkte spielen natürlich auch eine Rolle. Je nachdem, wen man vorne hinstellt, erschwert es oder leicht es, den politischen Gegner anzugreifen oder zwingt ihn zur Zurückhaltung. Aber das Schöne an der gegenwärtigen Situation ist, dass nicht die Taktik im Vordergrund steht, sondern die CDU befindet sich in einer sehr guten Situation, dass verschiedene Namen ins Spiel gebracht werden. Keiner wird als absurd hingestellt, dass es jemand ist, für den die Stiefel viel zu groß wären. Gut, das ist jetzt wirklich eine lebendige inhaltliche Debatte da.
Ich habe eine letzte Frage an Sie alle. Tobias Lohse, Vorsitzender der Jungen Union. Wie lange ist Angela Merkel noch Kanzlerin? Kurz bitte.
Ich hoffe 3 Jahre, aber die Zeiten sind bewegt.
Daniela Fatis, was meinen Sie?
Also ich schätze mal mindestens bis zur Europawahl. Und wenn sie es danach schafft, dann schafft sie es auch noch den Rest der Legislaturperiode.
Herr Blätte?
Die Halbzeit ist interessant.
Das ist keine Antwort.
2021.
Wir warten ab. Keiner weiß es, aber Sie haben den schönen Satz vorhin gesagt, man weiß ja nicht, was noch so kommt und was geschieht. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben heute Abend und vielen Dank den Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben. Wir sprachen über Angela Merkel und über die CDU. Die Redaktion hatte Verena Gonsch. Morgen ist Feiertag, da gibt es keine Redezeit, aber am Donnerstag sind wir wieder da und wir reden über Lehrkräftemangel im Norden. Warum ergreifen immer weniger Menschen, junge Menschen, den Beruf des Lehrers? Darüber reden wir ab Donnerstag. Sie können dann wieder anrufen oder uns, wenn Sie morgen Zeit haben, ndr.de/redezeit und schreiben, was meinen Sie, woran liegt es, dass so wenig Menschen, junge Menschen, Lehrer werden wollen. Am Mikrofon heute Abend war Andreas Bormann und wie immer Ihnen einen schönen Abend, machen Sie es gut und bis bald und der Zusatz, einen schönen Feiertag. Tschüss.
Wissen, was die Welt bewegt.